Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Gelegenheit, dein Wort weiterzugeben, Herr, und dass du das sprichst, Herr, was du vorhast heute Morgen. Und Heiliger Geist, komm du und leite du. Öffne unsere Herzen, Herr, dass wir wirklich das aufnehmen, was du uns zu sagen hast. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, ich habe Geschichte mitgebracht, die kennen wir alle, die haben wir auch schon ganz oft gehört. Die kommt im Alten Testament vor, die kommt im Neuen Testament vor und die kommt bei uns im Alltag vor, in unserem Leben. Und zwar ist es die Geschichte in Lukas 15 von 11 bis 19. Ich werde sie vorlesen, werde auch zwischendurch mal anhalten. Und zwar der verlorene Sohn. Wenn du sagst, ich habe keine Kinder, aber du warst mal ein Kind. Also es kommt auch diese Geschichte in deinem Leben vor. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land, und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über dieses Land, und er fing an zu darben. Und er ging hin, hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er hin in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's, lasst uns essen und fröhlich sein. Diese Geschichte, die hat so viel Inhalt. Also ich mache schon 3 Wochen da dran rum. Mich hätte es so berührt und so erfüllt und ergriffen. Und ja, es sind so viele Sachen, wo ich denke, der Vater hatte so ein großes Gut. Der war reich. Der war reich. Der hatte alles, was man sich nur denken kann. Und der Junge kam und sagt, Papa, weißt du was, mir ist hier zu langweilig, mir ist es zu öde hier. Ich muss gehen, lass mich, gib mir mein Erbteil, gib mir das, was mir zusteht. Und im Judentum war es üblich, ich habe mir das extra aufgeschrieben, da konnten die Kinder kommen und konnten Vorerbe holen. Und der Ältere, also der Sohn, bekam 1/3 von dem Erbteil, was ihm zustand. 1/3. Und 2/3 gingen an den anderen Sohn, der nachher gesagt hat, ich habe nie was gekriegt. Der hatte auch 2/3 von dem Erbteil. Also er stand nicht leer da. Aber um das geht es mir jetzt gar nicht. Es geht mir einfach jetzt mal darum, dieser Sohn hat es geholt und ist natürlich los. Wir erleben das auch in unserem Leben. Unsere Kinder, die kommen, Oh Mensch, Papa, Mama, kannst du mir? Hast du mir? Was machst du? Da gibst. Und manchmal sind die Dinge nicht in Ordnung, was sie machen. Da bist du überhaupt nicht damit einverstanden. Und wie oft stehst du dann da und denkst, wo sind sie jetzt? Was machen sie heute? Und so ging es dem Vater, was meint ihr, wie oft er am Fenster gestanden ist und überlegt hat, wo ist er jetzt? Er wusste ja nicht, wo er hingegangen ist. Er hatte ja kein Telefon, kein Handy, konnte mal anrufen. Der war weg, der war echt weg. Und der Vater, was hat er gemacht? Er hat immer wieder geschaut, immer wieder Ausschau gehalten, wo ist er? Kommt er nochmal heim? Sehe ich ihn nochmal? Das geht irgendwo. Das tut was. Das hat bei dem Vater bestimmt was gemacht. Und dann, wenn er so geschaut hat, was hat er genügend zum Essen? Ist er gut versorgt? Klar, der hätte können gehen, der hat ja Geld gehabt. Der hätte können gehen, hätte sich können was aufbauen. Hätte sich können irgendwo wirklich was erwirtschaften und sage, ich baue mir ein Geschäft auf. Und ich bringe es zu was. Und dann gehe ich heim zu meinem Vater und sage, schau mal, was ich gemacht habe. Aber das ist dem gar nicht in den Sinn gekommen. Der hat gelebt, der hat einfach nur gelebt und hat alles, was er gehabt hat, verdorben. Alles, was der Vater ihm in die Hände gegeben hätte, hätte er weg. War einfach weg. Da kam diese Erkenntnis. Als er wirklich Hunger hatte, als nichts mehr da war, dann hat er angefangen zu überlegen. Dann kam der Gedanke, Menschenskinder, was mache ich eigentlich? Mein Vater, der hat alles. Die Taglöhner, die leben besser wie ich. Die haben mehr wie ich. Und was mache ich hier? Ich bin bei den Schweinen. Ich habe nichts mehr zum Anziehen. Ich stink. Wenn ich bei meinem Vater wäre, da hätte ich wenigstens was zum Essen. Ich kehre um. Ich glaube, ich gehe heim. Ich kehre um. Und so sagt er, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt. Also das hat er sich fest vorgenommen, zu sagen, ich kehre um, ich gehe wieder heim. Ich sage meinem Vater, was ich gemacht habe. Und so kehrt er um. Es hat ihm bestimmt Überwindung gekostet, heimzugehen und sage, Papa, es tut mir leid. Aber der Hunger war größer. Der war einfach größer und stärker als die Furcht, die ihn überwinden könnte. Und so hat er umgekehrt und ist heimgegangen. Er hat die Einsicht bekommen und ist nach Hause. Und die Sehnsucht von seinem Vater, ich kann mir das echt vorstellen, wie es dem gegangen ist. Der war bestimmt in großer Sorge. Und wie ich gesagt habe, diese Gedanke, wo er sich wohl bestimmt oft gemacht hat, wie wird es ihm wohl gehen? Und so steht er wieder mal am Fenster oder draußen im Hof und guckt, sehe ich ihn nirgends, kommt er nicht vielleicht doch heim? Und plötzlich sieht er dahinter jemand laufen. Und denkt, es ist mein Sohn. Es ist mein Sohn, der da kommt. Sein Vater hat auf ihn gewartet. Er hat nicht gewartet, um ihm irgendwelche Vorwürfe zu machen. Nein, er hat gewartet, nicht aus Verdienst. Er hat nur gewartet aus lauter Liebe. Er hat seinen Sohn geliebt. Diese Liebe und Gnade und Barmherzigkeit, das können wir uns gar nicht richtig vorstellen. Das hat Jesus für uns. Das hat er für uns. Er steht und wartet, bis wir umkehren, bis wir zu ihm laufen. Er wartet auf uns. Und so kommt der Sohn zum Vater und er umarmt ihn, er küsst ihn. Er sagt nicht, hey, du stinkst, geh und dusch erst mal. Nee, er steht da mit offenen Armen und sagt, komm her, endlich bist du da, endlich bist du bei mir. Und Das ist so gewaltig. Also ich finde es so gewaltig. Gott hat mich so berührt in diesem Text. Und er hört ihm zu. Er hört ihm einfach nur zu. Er macht ihm keine Vorwürfe. Er sagt nicht, hey, du hast Fehler gemacht, du hast das ganze Geld verdient. Der hätte ihm können alles erzählen, der hätte ihm können alles an den Kopf werfen. Kein Ton hat er gesagt davon. Er hat ihn nur umarmt und geküsst und zugehört. Einfach nur zugehört. Und der Sohn sagt, ich bin es nicht wert. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Alle diese Tiefpunkte, die haben wir in unserem Leben schon mal gehabt. Das haben wir alle schon mal gehabt in unserem Leben. Wir sind alle schon mal an dem Punkt gestanden, wo Stolz, Neid, Lüge, Zweifel, Geiz, Versagen, ich bin unpünktlich, ungenau, jähzornig, eifersüchtig, minderwertig und noch ganz viele Dinge. Und ich sage euch was, der Teufel, der kennt unseren Namen. Der kennt unseren Namen und er kennt unsere Sünde. Der Teufel wird uns aber nie, gar nie beim Namen rufen. Er wird uns immer nur an die Sünde rufen. Und Gott kennt unsere Sünde und er kennt unseren Namen. Aber Gott wird uns nie bei der Sünde rufen, sondern der ruft uns mit dem Namen. Das müssen wir uns einfach einprägen. Der Teufel ist der Ankläger. Der wird uns immer wieder anklagen und sagen, und du hast das gemacht, und du hast das gemacht, und du hast das gemacht. Aber Gott ist der, der uns vergibt. Und was hat der Vater gemacht? Der hat gesagt, komm, bring ihm den Mantel. Und was bedeutet der Mantel? Was bedeutet der? Der steht in Jesaja 61, Vers 10. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, haben wir den Mantel der Gerechtigkeit. Und da kann der Feind kommen und uns anklagen, wie er will. Er hat keine Chance mehr. Wir haben diesen Mantel, wir sind zugedeckt mit dem Mantel der Gerechtigkeit. Wir stehen vor Jesus und er hat für uns bezahlt. Dieser Mantel bedeutet, dass Gott uns die Würde gibt. Eine Identität, die nichts damit zu tun hat, ob wir gesündigt haben oder nicht. Der Mantel bedeutet, ich bin gekleidet mit der Würde von Gott. Wer von euch glaubt, dass eure Sünde und Fehler vergeben wurde, das glauben alle, die an Jesus glauben. Fühlst du das auch? Als ich zu Hause bei meinem Vater war, war ich würdig. Wer kämpft an deiner rechten Seite? Wer bestimmt dein Leben? Ich leiste nicht, damit ich wertvoll bin, sondern weil ich wertvoll bin, diene ich. Das ist auch ein ganz wichtiger Satz. Ich weiß, von was ich rede, ich diene viel. Aber ich mache es nicht, weil ich deshalb wertvoll sein will, sondern ich bin wertvoll, weil Gott mich dahingestellt hat. Gott hat mich in diese Arbeit reingestellt. Und ich kann immer wieder nur staunen, wie er führt und leitet. Wie er manche Dinge verändert, wo ich an der Wand stehe. Wie oft stehe ich mit dem Rücken an der Wand und weiß gar nicht mehr weiter. Aber ich weiß eins, er hat einen Plan für mich. Und er führt mich weiter. Und er gibt mir die Weisung. Und ja, er sagt, mach Türe auf, wo keine offen sind. Und Jesus hat uns einfach würdig gemacht. Er hat uns würdig gemacht. Und da habe ich noch eine Geschichte im Alten Testament. Die kommt der verlorene Sohn gleich. Das ist im Sacharja 3, Vers 1 bis 4. Und er ließ mich sehen, den Hohepriester Jeschua, wie er vor dem Engel des Herrn stand, und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Und der Engel des Herrn sprach zu dem Satan: Der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet ist? Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel, der anhob und sprach zu diesem: Die vor ihm standen, tut die unreinen Kleider von ihm. Und er sprach zu ihm: Siehe hier, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Und er sprach: Setzt ihm einen reinen Kopfbund auf das Haupt. Und sie setzten ihm einen reinen Kopfbund auf das Haupt und zogen ihm reine Kleider an, und der Engel des Herrn stand dabei. Und das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe: Der Teufel, der Ankläger, der kommt, der sagt dir das und das und das und das. Ja, und da kannst du sagen: Ja, und das und das und das, Jesus hat mich frei gemacht. Jesus hat mich befreit. Jesus hat mir vergeben. Und das ist unsere Aufgabe in unserem Leben. Nicht auf die Dinge zu gucken, wo negativ sind, sondern auf die Dinge zu gucken, was Jesus für uns gemacht hat. Er hat uns rausgeholt. Er hat uns erkauft durch sein teures Blut. Und wenn wir Anklage bekommen, können wir sagen: Hier ist das, ist mein Pass. Wir müssen jetzt überall unsere Pässe vorzeigen. Mein Pass heißt Jesus Christus. Mein Pass ist das Blut von Jesus. Er hat mich erkauft. Er hat mich frei gemacht. Ihr müsst entschuldigen, aber mein Heiliger Geist ist so. Ich habe schon ganz Morgen Gottesdienst. Ich bin schon seit 5 im Gottesdienst und ich bin voll. Ich kann nichts dafür. Ah. Halleluja. Und diese Wertschätzung, diese haben wir. Warum? Weil wir seine Kinder sind. Die Lüge habe nur Macht, wenn du sie glaubst. Dann haben sie Macht. Aber Jesus Christus hat uns würdig gemacht. Ja, eben diese Geschichte von Sacharja, der Ankläger an einer Seite, Jesus auf der anderen Seite. Und diese Feierkleider habe mir bekommen von ihm. Er hat in allen den Schmutz ausgezogen. Ich habe schon oft gesagt, ich habe es auch schon hier gesagt, wenn unsere Kinder klein waren, oh, den manchmal ausgesehen. Unser Großer, der hat immer gesagt, wenn jemand gefragt hat auf der Straße, na, das ist nicht schlimm, meine Mama hatte Waschmaschinen. Ja, ich hatte eine Waschmaschine. Meine Kinder sind gekommen, die haben frische Kleider angekriegt. Ich habe sie nicht geschumpfen. Ich habe gesagt: Komm, geh ins Bad, mach dich sauber und wir ziehen frische Sachen an. Ja, und so macht Jesus mit uns. Er macht so mit uns. Er sagt einfach: Komm, du kriegst diesen Mantel wieder frisch an. Komm, du kriegst frische Kleidung an. Ich reinig dich, ich heilig dich. Und wenn wir in dieser Heiligung stehen dürfen, es ist so gewaltig. Jesus hat gewartet wie der Vater. Er hat einfach gewartet aus Liebe, aus Gnade und Barmherzigkeit. Jesus wartet auf dich und auf mich und das täglich. Nicht nur einmal irgendwann, sondern täglich wartet er darauf, dass er uns wieder frisch erneuern kann, erfrischen kann. Neues geben kann. Ja, dann haben wir diese Schuhe. Der hat ihm den Mantel gegeben, er hat ihm den Ring gegeben. Der Ring bedeutet Autorität. Also der Sohn durfte wieder richtige Verträge unterschreiben. Der durfte Geschäfte machen in dem Haus vom Vater. Der wurde gleichgestellt mit seinem anderen Bruder, mit seinem Vater gleichgestellt. Er durfte durch diesen Ring alles, was richtig war, also für ihn richtig war, durfte er machen. Er hatte Freiheit durch den Ring. Aber dann kam noch was, diese Schuhe, er hatte ja keine Schuhe an. Was bedeutet, keine Schuhe anzuhaben? Was hätte es bedeutet im Alten Testament? Wenn da jemand keine Schuhe hatte, war das ein Zeichen für Sklaverei. Das war für Sklaverei, die waren gebunden an einen Herr, wo sie verkauft worden sind. Die hatte keine Schuhe. Die Schuhe im Alten Testament haben noch mehr Bedeutung. In der Geschichte von der Ruth, da kennen wir diese Geschichte, wie der Boas ins Tor gegangen ist und diesen Schuh gegeben hat. Der normalerweise wäre der Schwager verpflichtet gewesen, diese Ruth zu heiraten. Er hätte sie müssen heiraten. Aber er wollte nicht, vielleicht hätte es ihm nicht gefallen. Wer weiß, was da alles war, das wissen wir ja nicht. Wir können ja nur das, was wir lesen. Aber das hatte bestimmt noch mehr Hintergrund. Oder der hatte Angst, er muss sein Erbteil dann teilen mit einer Frau, wo er eigentlich gar nicht seine Frau sein sollte oder wo er nicht wollte. Und da ging der Boas in das Stadttor um diesen Schuh. Mit diesem Schuh wurde dieser Vertrag geschlossen. Wenn jemand seinen Schuh hergegeben hat, in dem Moment hat er einen Vertrag geschlossen. Und so war das mit dem Boas. Man zog den Schuh aus und dieser Handel war dann rechtsgültig. Und so konnte dieser Boas die Ruth heiraten. Wie ist das bei uns? Was ist, wenn Gott uns herausfordert, unsere Schuhe auszuziehen?
Demütig sein, oder? Demütig sein.
Was bedeutet es, den Schuh auszuziehen, unsere Träume, unsere Karriere, unsere Visionen auszuziehen und sage, Gott, da hast du es. Das ist gewaltig. Wir selber haben das erlebt, Thomas und ich. Ich glaube, wir haben es auch schon erzählt. Ich weiß noch, als Thomas sein Chef zu ihm kam und gesagt hat, Thomas, ich mache dir ein Angebot, du kannst nach Amerika mit deiner Familie. Du verdienst natürlich sehr viel mehr Geld, aber das Aber kam dazu. Du musst die Missionsarbeit vergessen in Osteuropa. Der Thomas kam heim und hat mir das erzählt. Ich wusste die Antwort schon. Ich wusste, dass er das viele Geld mehr, aber dass er auf das gern verzichtet. Aber eins wusste ich nicht. Eins wusste ich nicht, was wird da draus? Ich wusste nicht, mir hatte ein Haus zum Bezahlen, mir hatte zwei Autos. Ja, die Finanzen liefen weiter, aber der Arbeitsplatz war weg. Er hätte sich entschieden, ganz in die Mission zu gehen. Und mir war das sowas von klar, es war unsere Aufgabe. Wir haben unsere Schuhe ausgezogen. Wir haben sie ausgezogen, wir sind wirklich barfuß vor Gott gestanden. Und er hat gesagt, du hast hier alles. Alles. Ich habe gesagt, Herr, wenn mir das Haus verkaufen sollen, mir verkaufe das. Egal. Es ist dein Haus. Du hast für uns zu sorgen. Wir sind deine Kinder und du hast für uns zu sorgen. Wir haben unsere Schuhe ausgezogen. Und das sind die Dinge gewesen, wo mir vielleicht auch dran gehalten hätte. Ich hätte auch die Autos verkauft. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, was du vorhast. Ich weiß es nicht. Aber es hat sich herausgestellt, immer wieder und immer wieder, wir waren immer versorgt. Wir nicht einmal sagen müssen, wir haben nichts im Kühlschrank. Ich weiß noch gut, unsere Tamara war noch in der Schule und die kam und sagt, du, ich brauche eine Regiokarte für die Schule. Da habe ich sie anguckt und habe gesagt, Kind, ich weiß, du musst morgen in die Schule fahren, aber ich habe keine 50 Euro, zum dir jetzt geben für die Schulkarte, ich habe sie nicht. Ich kann das jetzt noch nicht sagen, wir können nur beten. Ich weiß das noch, das Gebet habe ich noch im Kopf, ich habe es nicht vergessen. Das Mädchen hat am nächsten Tag die Regiokarte bezahlen können. Man hat das Geld dafür. Ich weiß nicht mehr, woher und wieso, wie es gegangen ist, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass die ihre Regiokarte gehabt hat. Und so ist es so oft gegangen, so oft haben wir das erlebt. So oft sind wir vor Situationen gestanden, wo wir gesagt haben, ja, Herr, Du bist unser Versorger. Du bist es. Du bist das, wo der Plan hat mit unserem Leben. Und so haben wir unsere Schuhe ausgezogen. Aber wir haben unsere Schuhe nicht nur ausgezogen, Gott zieht sie uns wieder an. Er zieht sie uns wieder an. Wie war das beim Josua? Der Josua kam zu Gott und was hat Gott zu ihm gesagt? Zieh deine Schuhe aus. Zieh deine Schuhe aus. Ich will dich in das Land führen, in das verheißene Land. Was hat Gott mit Mose gemacht, als er an dem Dornbusch war? Zieh deine Schuhe aus. Zieh deine Schuhe aus, es ist heiliges Land. Und was hat Gott gemacht mit Mose? Er hat ihn zwei Millionen, überlegt einmal, 2 Millionen, das ist schon, stellt euch mal die Zahl vor an Menschen, wo Gott zu ihm gesagt hat, zu Mose, wo gesagt hat, ich bin doch ein Angsthase, ich kann doch gar nicht schwätzen, du gehst und du führst dieses Land aus dem Ägypterland raus, du führst die raus, hoi, hallo, da zieht der Schuh aus. Da zieht sie das aus, ja? Er hat sie ausgezogen. Aus Ehrfurcht, aus Demut hat er sie ausgezogen. Er war berührt von Gott. Und diese Berührung, ich wünsche uns das so, dass wir diese Berührung haben, dass wirklich der Heilige Geist so in uns wirkt, dass wir sagen, Herr, wir möchten unsere Schuhe ausziehen vor dir. Wir möchten diese Schuhe ausziehen, weil Gott hat was vor mit uns. Er hat mit dir und mit mir einen Plan. Er hat einen Plan, er hat eine Berufung für jeden Einzelnen von uns. Wir sind alle gerufen. Berufung heißt rufen. Wir sind gerufen. Gott hat eine Berufung für dich und für mich, egal wo du stehst und egal wo du bist. Egal wie dein Alltag aussieht, er hat eine Berufung. Und das Corona, das macht wirklich ganz viel, aber es macht auch ganz viele Türen auf. Es macht so viele Türen auf für uns, wo wir sagen können, ja, wir sind Vorbilder, wir haben was zu sagen, wir haben was zu sagen, Leute. Wir sind keine Duckmäuserle. Gott hat was mit uns auf dem Plan, wirklich, er hat was vor mit uns. Und diese Schuhe ausziehen und nachher wieder anziehen lassen, bedeutet auch, das Evangelium weiterzubringen. Dass wir das rausgeben, was Gott in uns reinlegt. Denkt dran, barfuß bedeutet Sklaverei, wir sind nicht barfuß, wir haben was. Wir haben was, Gott hat uns was in uns gelegt. Und das, was er in uns reingelegt hat, das muss nach draußen kommen, dass es weitergeht. Von wem soll es denn die Welt hören? Von wem soll es denn unsere Familie hören? Wenn wir nicht gehen. Wenn wir nicht bereit sind zu gehen und sagen, ja, Vater, hier hast du meine Schuhe. Ich bin bereit zu gehen. Wer soll es machen? Ich denke, der Mose, ich hätte nicht wollen tauschen mit ihm. Ich wollte nicht tauschen. 2 Millionen Leute, wenn ich mir das vorstelle, mir reichen schon meine 60 Leute in der Tafel, wo ich manchmal am Rücken an der Wand stehe und denke, woher, was machst du mit mir? Ja, ich habe da neulich hat jemand zu mir gesagt, weißt du, das ist wie in einem Kindergarten. Dann habe ich gesagt, ja, das wollte ich wollte ja immer Erzieherin lernen, bloß nicht mit so großen Leuten, ich wollte eigentlich Kinder um mich rum haben. Ja, ich habe die Kinder um mich rum, halt Erwachsene. Und nicht nur das. Gott ist echt am Wirken und Gott macht auch bei mir. Es kommt Neues. Ich möchte einfach, zieht eure Schuhe aus. und gibt sie Gott. Ja, ja, ihr habt alle Maske auf, man riecht es nicht. Könnt ganz beruhigt sein. Man riecht es nicht, man hat alle Maske auf. Lasst uns zu Gott kommen. Ich habe das so auf dem Herzen. Und Gott hat mich so berührt mit diesem Text. Und ich glaube, dass ihr auch berührt seid. Und ich möchte einfach jetzt auch die Gelegenheit geben, einfach die Gelegenheit geben, zu Gott zu kommen, zu Jesus zu kommen, so wie wir sind. Und zieh die Schuhe aus. Komm zu Jesus. Amen. Ich möchte euch einfach auffordern. Ja, Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir unsere Schuhe ausziehen dürfen vor dir. Herr, und dass du uns annimmst, so wie wir sind, dass wir zu dir kommen dürfen vor deinen Thron. Jesus, dass du für uns gestorben bist und dass du uns nimmst und uns reinwäschst, Herr, uns neue Kleidung gibst, Herr, dass du uns vergibst, Herr, wo wir gefehlt haben, aber dass du auch was Neues schaffst in uns. Jesus, dass du uns diesen Mantel gegeben hast, den Mantel der Gerechtigkeit. Jesus, und dass du uns krönst, Herr, mit deinem Kopfbund, Herr. Ich danke dir, Herr, Heil des Heils, Kopfbund des Heils, Herr, legst du uns auf. Jesus, und du legst deine Hände auf uns, auf jeden Einzelnen, der jetzt hier ist, Jesus. Und ich preise dich für deinen Sieg, den du errungen hast. Jesus, für jeden Einzelnen bist du gestorben und ich danke dir dafür und ich preise dich, dass du dein teures Blut vergossen hast für unser Leben. Jesus, und ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen, so wie wir sind. Dass wir zu dir kommen dürfen, so wie wir sind, Jesus. Und dass du einen guten Plan hast mit unserem Leben. Dass du hineinwirkst in jedes Einzelne, wo jetzt hier ist, Herr. Komm, du Heiliger Geist, und berühre du. Geh du durch die Reihe, Herr. Geh du durch die Reihe und berühre du die Herzen, Jesus. Und schaff du jetzt ein neues, Herr, eine neue Bereitschaft. Eine neue Bereitschaft, Herr, einen neuen Plan mit uns. Herr, ich weiß nicht, was du vorhast mit unserer Gemeinde, aber ich weiß, du hast Großes vor. Und ich danke dir dafür und ich preise dich, Jesus, dass du was Neues schaffen willst, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist, Herr. Dass du uns erfüllst mit deiner neuen Freude, Herr. Dass du uns erfüllst, Herr, mit deiner Liebe, mit deiner Hingabe, Herr, zu dir, Herr. Ich preise dich, Herr, dass du deine Treue, dass du so treu bist, Herr, uns gegenüber. Dass deine Barmherzigkeit und deine Gnade nicht aufhören, Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen, Jesus, dass du da bist, dass du wirkst heute Morgen. Danke, Jesus, ich preise dich und ich lobe dich und ich gebe dir die Ehre, Jesus. Halleluja. Glory, Jesus, Halleluja. Jesus, und ich weiß, wir haben nicht mehr lang Zeit. Ich weiß, wir haben nicht mehr lang Zeit, dann komme ich nah, Herr. Und ich danke dir, dass wir diese Zeit auskaufen dürfen, Jesus. Ich preise dich und ich lobe dich, Jesus. Halleluja, Halleluja. Amen.
Vielen Dank.